Hallo und herzlich willkommen zu Chaos im Radio. Werte Hörerinnen und Hörer, wir haben eine 8-Bit-Weihnachtsmusik für euch gefunden und damit wir die auch ordentlich attributieren, denn wie unsere Gewohnheitshörer wissen, spielen wir nur freie Musik im Radio und die will genannt werden unter einer Creative Commons Lizenz heute The Day Before Boxing Day Eve von J. Arthur Keynes. Aus dem Free Music Archive.
Richtig fetzig.
Richtig fetzig.
Ja, Weihnachten kann kommen.
Weihnachten kann kommen in 16-Bit. Nee. Naja, wir sind heute hier
Cyrox.
Und heißen Cyrox. Hallo Cyrox. Und hallo Tasso.
Knurps.
Jo.
Ach, das
war völlig falsch.
Es ist synonym.
Das sagen wir beides nach. Und Hannes ist hier.
Hallo Hannes.
Am Regler sozusagen.
Und schöne Grüße an
Genie. Genie war... erkältet. Alle sind erkältet.
Ja. Die einen waren, die anderen werden, die anderen sind.
Genau.
Woran das wohl liegt?
Das muss an diesen kleinen Radiostudios liegen, in denen sich alles gut verteilt. Nicht verteilt. Wir haben heute einen bunten Blumenstrauß an Themen, von denen ich keine Ahnung habe.
Schon wieder.
Jedes Jahr wieder.
Mindestens gesundes Halbwissen.
Schlimmes
Halbwissen. Ach, egal.
Achso, ich lese mal hier unseren Header vor. Ihr hört uns im Freien Radio Potsdam. Jeden zweiten Monat, Montag im Monat, also auch im Januar wieder. Das ist die letzte Folge des Jahres 2023. Ihr hört uns immer noch auf UKW, 90,7 MHz in Potsdam und 88,4 MHz in Berlin.
Auf dieser alten Technologie.
Mal sehen, wie lange es das noch gibt. Totgesagte leben länger. Außerdem ganz digital und frisch in 64-Bit auf FRBB und 24/3 auf DAB+.
Kann gar nicht sein, ich schneide mit 24-Bit.
Ach, schiebe. Schneidest du uns doch die oberen Bits weg.
Da, so. Völlig überbewertet.
Außerdem findet ihr uns unter Vollbit-Verschlüsselung auf radio.ccc-p.org und auf Mastodon ccc@chaos.social und für jegliche Kritik und Lob sind wir erreichbar unter radio.ccc-p.org.
Darf ich da gleich mal eine erste Kritik loswerden? Bist du dir sicher, dass wir da Vollbit verschlüsselt sind?
Ich
Vollbit verschlüsselt mit Hilfe des Krypto-Chef.
Ich glaube nicht.
Wo wir gerade bei Kritik und Lob waren. Also ich habe ein Lob. Ich war heute völlig von den Socken. Also wir nehmen heute neben der Machbar auf. Also quasi so, wie wenn wir live wären, aber nicht live.
Ich glaube, das nennt sich live on tape.
Ja, gut. Aber in dieser Machbar lag heute ein kleines Holzkästchen. Das hat mich vom Hocker gehauen, weil...
Da stand dein Name drauf.
Da stand mein Name drauf, richtig. Menschen haben Dinge für mich in der Machbar hinterlegt. Mhm. Bei diesen Menschen möchte ich mich total speziell bedanken. Sarah, Paul, Tim und Arnim, danke für dieses kleine, wundervolle Kästchen in der Machbar.
Ich glaube, das Kästchen begeistert dich gar nicht so, der Inhalt.
Doch, ja, Kästchen und Inhalt. Das ist ein Gesamtprojekt. Also, ich hatte so einen Lehrauftrag an der HWR. Bei den Elektrotechnik-dualen Studierenden und da gab es lustige Projekte und eins davon ist so ein elektronischer Würfel, den man im Stile von D&D, Dungeons and Dragons, umschalten kann zwischen einem Vierer, einem Sechser, einem Bup-Bup-Bup und 20er Würfel, also und verschiedene Zahlen dazwischen. Und das war so ein schönes Projekt, das hat mir echt Spaß gemacht und am Ende, ich habe auch einen gekriegt, danke dafür.
Yay. Jo. Und den planst du zu würfeln?
Aber selbstverständlich. Ist quasi ist kein Unikat. Es gibt 5 Stück davon. Aber eins, danke dafür.
Tja. Ah, ich huste auch in alle anderen Mikrofone, macht nichts. Ja. Gut, also danke an den DOD-Würfel.
Genau.
Wie ihr hört, für die uns nicht regelmäßig hören, sind wir eine Chaos-Truppe aus dem Chaos-Treff in Potsdam. Heimisch in der Machbar im Freiland. Wir nehmen gerade im Studio nebenan auf, im Freien Radio Potsdam, Frabo, da oben steht's. Ansonsten treiben wir uns da auch wieder rum. Ich finde keine Brücke ins nächste Wasser.
Thema. Brücken führen ja über Wasser und nicht ins Wasser hinein.
Naja, aber ich meine, es kursiert ja überall und du meintest ja vorhin schon, alles hustet und schnieft und woran das wohl liegen mag, man weiß es ja überhaupt nicht. Vielleicht aber auch doch. Es gibt ja seit Mitte vergangenen Jahres gibt's ja eine Messung der Viruslast im Abwasser für Covid-19 oder SARS-CoV-2-Genfragmente. Hat man auch endlich in Deutschland angefangen, mal so ein bisschen so Abwassermonitoring zu betreiben. Mhm. Und da kann man drauf erkennen, dass das gerade ziemlich durch die Decke geht, tatsächlich. Mhm. Also schon alleine SARS-CoV-2. Von anderen Erkältungskrankheiten ganz zu schweigen, glaube ich.
Also so. Hier gerade mehr als doppelt so hoch wie im letzten Jahr zur gleichen Zeit, ne?
Ja. Ich glaube, sowas hatten wir auch schon mal so zum Herbst, Winter. Also ich habe da, glaube ich, es war mal in Berlin so ein lokales Messgeschehen.
Naja, also man kann auf der Seite, kann man teilweise auch für die einzelnen Bundesländer da mindestens mal Links finden, glaube ich. Ja, aber jetzt so für die Messstation an sich, so insgesamt ist das wohl gerade seit Beginn der Aufzeichnung, wie es so schön heißt, ist jetzt gerade ein ordentliches Maximum. Also ordentlich im Sinne von nicht schön.
Ja.
Aber was man halt mit so gewissen Methoden und Metriken mal so sehen kann tatsächlich.
Spannend, ja.
Aber das nur einmal als Informationsbit zwischendurch.
Wir sehen hier, vielleicht sagen wir das einmal durch, das ist auf dem corona-pandemieradar.de verfügbar oder kommt das direkt vom RKI letztendlich, die Daten? Weiß man gar nicht, wa?
Also da steht was mit Bundesministerium für Gesundheit und Robert-Koch-Institut steht auch mit dran. Mhm. Also.
Also macht hier Corona-Pandemieradar, macht nur die Visualisierung wahrscheinlich. Ja, sehr cool. Mhm. Dem RKI-Abwasserwochenbericht, ja, ja. Mhm. Ja,
und hygiene-monitor.de, das, also Berliner Wasserbetriebe, haben auch ein Dashboard mit Open Data aus Berlin dazu.
Ja, das Open Data Love.
Ja.
Apropos Liebe.
Die Kurve sieht nicht ganz so, also da geht es auch ein bisschen nach oben, aber,
ja.
No, aber nicht so drastisch wie in der anderen.
Ja. Apropos Liebe, ja. Weihnachten ist ja bekanntlich die Zeit der Liebe, das ist richtig.
Ja, und die BVG wirbt mit Wir lieben dich.
Das sowieso, genau. Und passend zur Weihnachtszeit hat sie jetzt auch ein Musical rausgebracht, das sich dann nennt Tarifzone Liebe. Mhm. Und zum Zeitpunkt der Aufzeichnung am vergangenen Montag, am 4. Dezember, gab es tatsächlich im Admiralspalast Berlin eine U-Aufführung. Ja, man konnte sich da vor einer ganzen Weile konnte man sich dafür Tickets klicken und klicken lassen und ich hatte glücklicherweise das Glück, da bei der U-Aufführung dabei sein zu können mit ein paar Menschen.
Oh, schön. Ich hab Ausschnitte gesehen, es ist herrlich.
Es ist herrlich, ja. Also ich sag mal so, man muss sich so ein bisschen gefasst machen auf die
viele Wortwitze.
Sehr viele Wortspiele. Ja.
Der Schenkel sollte stabil sein zum Draufklopfen.
Richtig, genau. Aber wenn man da so mit einem gewissen Augenzwinkern sich das zu Gemüte führt und auch so ein bisschen diese, na, ich will jetzt nicht sagen schmalzige Liebesgeschichte, aber so ein ganz kleines bisschen Cringe ist dann schon auch ein bisschen dabei vielleicht. Ja, aber so mit, weißt du, so, wenn man das so ein bisschen ab kann, dann ist das einfach eine ganz nette Sache.
Also die Aufzeichnung auf YouTube ist jedenfalls kompetent anschaubar. Ich weiß nicht, ob ich 1,5 Stunden durchhalten würde, aber es war qualitativ ist
also,
auf jeden Fall gut.
Also für in Zeiten wie diesen muss doch mal ein bisschen Zeit für Liebe sein. Also, ja.
Und Spaß dabei.
Und Spaß dabei, ja.
Ja. So viel Spaß. Ah, apropos Spaß.
beginnst du jetzt alle Überbrückung mit apropos
genau.
Und hier Stichwort
einfügen.
Wo wir gerade dabei sind.
Ja, also ja, genau. Also diesen Musical kann man sich anschauen. Es gibt auch einen, ich habe da auch mal in den Shownotes einen Taz-Artikel verlinkt, der da auch so ein bisschen darauf hinweist, so ja, es ist so, geht so eine halbe Station in Richtung dieses sehr bekannten Musicals Linie 1. Das ja, also wer es noch nicht gesehen hat, das ist tatsächlich auch sehr sehenswert. Da ist aber auch ein bisschen Kritik drin in diesem Taz-Artikel. Genau. Mhm. Ja, aber apropos Spaß, Hannes.
Ich überlege gerade, ob ich für lauter Spaß hier noch eine 8-Bit-Weihnachtsmusik einspiele, weil ich die so schön finde. Und ich glaube, ich mache das jetzt einfach.
Ja.
Und zwar hören wir, da haben wir auch schon oft öfter gehört aus dem Free Music Archive von Holy Snack 0, wobei CC 0, also wahrscheinlich Holy Snack 0, ja, I don't know.
Snack mit N-A-C-K.
N-A-C-C 0, also wahrscheinlich Creative Commons.
Nacko,
mit drin im Namen. Nacko, Nack 0, Nack 0. Haben wir auf jeden Fall schon öfter hier gehört, habe ich schon öfter Probleme gehabt, den auszusprechen. Oder die oder das. Und hat ein sehr schönes Lo-Fi Christmas Album aufgenommen, unter anderem mit diesem Titel hier mit dem Namen Oh Holy Night.
Hm, auf geht's.
And she gave birth to her first son. And she wrapped him in cloth and laid him in a manger because there was no room for him in the inn. And in the same region there were some shepherds staying out in the fields and keeping watch over the flock by night. And an angel of the Lord suddenly stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terribly frightened.
Ja, herzlich willkommen zurück zu Chaos im Radio hier im Freien Radio Potsdam.
Da haben wir sogar noch ein bisschen weißes Schneerauschen gehört am Ende. Das war Teil des Songs.
Genau, das kam hier von meiner zerkratzten Platte, von der ich diesen Song abgespielt habe.
Ja, wie viel Umdrehungen hatte
die? Da lag Schnee drauf.
Ah, da lag Schnee drauf.
So ist es. wenn euch das gefallen hat, schreibt uns doch an radio@ccc-p.org. Ansonsten lese ich das hier nicht nochmal alles vor, aber ich mach das ja gerne.
Während wir diesen Song gehört haben, habe ich mich gefragt, ob der Künstler bzw. die Künstlerin eventuell Nacho ausgesprochen werden
will. Sie Nacho. Oh, kann sein.
Klingt
müsste man,
plausibel.
Müsste man, vielleicht gibt es ja irgendwo einen Track, wo er seinen Namen einschreibt. Oder sie ihren Namen oder es. Nami.
Ja.
Einspricht. Ja, wir sind nicht aus der Machbar, aber gleich von nebendran. Und in der Machbar ist was Schönes passiert, mit viel Spaß. Vor 2 Wochen, stimmt das? 3 vielleicht auch? Naja, jedenfalls hatten wir ein Geekend. Und an diesem Geekend wart ihr auch beide da?
Jawohl.
Und wir haben eingeladen aus dem Chaos-Treff, um mit uns zusammen Preisschilder zu modifizieren. Preisschilder, wie man sie kennt, aus Elektronikmärkten, und mittlerweile hängen die, glaube ich, an allerlei anderen Real-Life-Shops.
Spielzeugläden teilweise.
Richtig. Ja. Also die, ja, so kleine E-Paper-Displays, da steht normalerweise der Preis drauf des Artikels, und weil sich das ja gerne mal ändert, wie der Benzinpreis, wurde das mittlerweile von Papier auf digital umgestellt.
Mhm. Oder und der Obstpreis.
Oder der Obstpreis.
Kurz bevor das Wochenende droht.
Stimmt. Mhm. Und das sind also kleine, ja, so preisschildgroße Dinger mit einer einfachen Uhrenbatterie drin, manchmal auch 2, die ihre Daten aus der Luft bekommen. Was ganz spannend ist für uns natürlich, weil ja die Frage ist, kriegt man da nicht auch was anderes drauf als nur einen Preis?
Ja.
Zum, so praktische Sachen wie das Wetter oder ein lustiges Bild. Wir haben die auch als Namensschildchen benutzt zum Teil.
Unseren täglichen Witz gibt uns heute sowas in der Richtung zum Beispiel.
Ja, oder teilweise auch Bildchen, Grafiken.
Ja.
Weil die sind ja nicht nur textfähig, also die können nicht nur Preise wiedergeben, sondern auch Pixel modifizieren. Schon, und gleich in 2 verschiedenen Farben.
Genau, das Spannende ja eigentlich alles über die Luft. Ne? Also da man musste kein Kabel anschließen, nix.
Mhm.
Was man aber machen musste, war eins von diesen Dingern auseinandernehmen, um es als Access Point zu modifizieren.
Genau. Also jetzt Sender, der die ganzen Sachen dann fernsteuern kann,
genau,
damit kommunizieren kann, ja.
Ja. Wobei, ich glaube, im normalen Laden ist es nicht zwingend so, dass man da eins modifiziert und auseinandernimmt und dann so einen Sender hat.
Das teure AP Access Point Gerät, was wir nicht haben.
Das kann man dann kaufen.
Ja. Es sind auch standardisierte Protokolle, die da im Hintergrund laufen.
Ja, genau. Das wollen wir ja eigentlich noch rausfinden, was das ist. Ne? Was wir benutzt haben, war irgendwie vorgefertigtes Projekt von GitHub, Open E-Ink.
Mhm.
Hieß das?
Open E-Paper Display.
Open E-Paper Display, korrekt.
Ja.
Der die Dinger auch fertig verkauft irgendwo für relativ viel Geld, aber eben alles offen zeigt.
Nö. Also relativ viel Geld, da muss ich jetzt mal...
Naja, ich weiß, also, steckt halt Arbeit rein, also von daher ist das
ja,
schon okay.
Ja, komm, aber ich meine, so ein Display für, ich glaube, genaue Zahlen, weiß nicht, aber gerüchteweise so um 1 Euro rum, und der hat die wirklich alle einzeln programmiert und da ist die Firma schon drauf und in eine Kiste gepackt.
Ich glaube, also das war, weil wir so viel von bestellt haben. Also ich hab gedacht, ich bestelle mir mal 2 und noch einen Access Point dazu, und dann war es eher so bei 50 Euro.
Ja, okay.
Aber wie gesagt, dafür, dass er sich halt das Löten und so weiter alles aufnimmt, ist das auch völlig okay, und da das alles offen ist und das ja ist ja meine freie Entscheidung, ob ich das kaufen will oder ob ich es einfach selber mache.
Das sieht man halt auch mal wieder, dass Open Source jetzt nicht in einem Geschäftsmodell im Wege steht.
Korrekt, genau. Ja. Genau, also wenn ich zu faul bin, zu Hause den Lötkolben zu schwingen, dann gebe ich halt die, weiß ich nicht, 30, 35 Euro aus.
Ja.
Ist auch gut. Genau, wir haben das natürlich irgendwie alle selber gemacht und haben vorher in großem Stil geordert. Und alle, die da waren, wie viele waren es? 50 bis 70 Leute waren es, glaube ich, über die 3 Tage.
Ja, es waren um die 70 Leute. Waren
also ich glaube, wir hatten mit 50 erstmal eingeladen, und dann waren aber die Warteliste schnell voll, und dann hat man sich so angeguckt und
gesagt,
gut, komm, lass die Warteliste noch durch.
Ja.
Und dann waren wir bei 75, und dann, glaube ich, hatten immer noch ein paar, 2, 3 Interesse, und dann war knapp.
Ja. Also wir haben ja auf jeden Fall ganz gut an dem Wochenende im Freiland die Fläche bespielt. Bei uns in der Machbar im Haus 5, aber auch hier im Haus 2, im Café.
Ja. Und
andere haben die Spartifläche auch noch bespielt und es gab so einen kleinen Austausch auch. Und
die einen waren mal Konzert, ja. Richtig, wir haben die Bar ein bisschen gespielt. Nee, war sehr schön.
Und also es waren ja jetzt auch nicht nur Leute hier aus in und um Potsdam da, sondern wir haben ja das mindestens mal in der ganzen Chaoszone gestreut. Oh. Chaoszone hatten wir auch schon mal rund um Camp hatten wir das ja schon mal besprochen. Mhm. So ein loser Zusammenschluss von Spaces. Mhm. Genau. Und ja, deswegen, also wir waren eine ganze Reihe von Menschen und es hat mich persönlich tatsächlich ganz stark gefreut, dass wir da eben nicht nur die Potsdamer Bubble, die sich ja eh schon mehrheitlich kennt, sondern dass wir auch eine ganze Reihe anderer Gesichter, Bekannte, wie auch uns noch nicht so bekannte Gesichter gesehen haben, weil es ist natürlich auch eine ganz schöne Möglichkeit, mal so ein bisschen in Austausch zu kommen weiterhin und einfach anhand des gemeinsamen Projekts auch ein paar, ja, ein bisschen Austausch eben zu haben.
Genau, das ist auch ein bisschen der Grund, warum ich mich aus dem Projekt selber, also nein, ich habe an dem Tag, glaube ich, ein bisschen, aber nicht viel gelötet, sondern mich da so ein bisschen rausgenommen und mehr um Infrastruktur und Menschen glücklich machen gekümmert.
Ja.
Das war, ne?
Weil Menschen
auch sehr kommunikativ.
Genau, weil Menschen müssen ja versorgt werden mit Essen und Trinken, habe ich gehört. 8 Bits reichen da jetzt auch nicht aus.
Kaffee.
Waffeln. Stimmt,
Waffeln. Ja. Du hast ja die Waffeln gemacht.
Ja. Irgendwer muss ja.
Ja, ich glaube, du hast noch irgendwo ein Waffeleisen rumstehen. Kann das sein?
Ja, ja. Nee, das andere Waffeleisen ist bei der Besitzerin zurück. Und das hat schon die nächsten Menschen glücklich
das
gemacht.
War, das war ja so Hightech. Das war doch kein Waffeleisen, das war doch ein Waffeltitan.
Nein, ein Waffelautomat.
Eine Waffelmanufaktur.
Ja, genau. Ja. So, und was war, Cyrox, was hast du denn da emotional durchlebt?
Also ich, das klingt jetzt so ein bisschen wie Gesprächstherapie hier gerade. Nein, aber du sprichst, glaube ich, darauf an, auf den Stichpunkt, den ich hier in die Shownotes gepackt habe. Also nicht nur ich, sondern ich hatte auch den Eindruck, dass auch mehrere andere Menschen bei diesem Event dann aber schon auch ein bisschen die verschiedenen Phasen der Trauer durchlebt haben, weil, also wir haben ja gesprochen über dieses, man muss da diesen Access Point löten, der dann mit den anderen Geräten interagieren kann. Und das war tatsächlich gar nicht so einfach. Also es ist jetzt
klein.
Es ist klein, ja. Man sollte ein bisschen löten können.
Ja.
Und
selbst wenn man löten kann, also ich behaupte von mir schon teilweise Zeiten meines Lebens Geld mit Löten verdient zu haben. Und nicht ganz, ne? Selbst ich habe verkackt. Also gut löten können hat teilweise immer noch nicht gereicht.
Ja, und das, was das Ganze ja so anstrengend gemacht hat, ist, man wusste ja nicht, wo es jetzt, welcher der 16 Kontakte denn jetzt nicht ganz funktioniert hat.
Oder, genau, weil man hat dann immer so eine Fehlermeldung gekriegt, also entweder es war ein bisschen unspezifisch und man wusste nicht, aber bei ganz vielen kam man an den Punkt, wo das Gerät selber ein Stück weit hochgefahren ist. Und dann gesagt hat so, übrigens, irgendwas stimmt hier nicht. Überprüf doch mal bitte deine Verkabelung. Was dann regelmäßig dann darin endete, dass Menschen mit ihren
Tränen in den Augen.
Das ist nicht das, was ich sagen wollte.
Mit Multimetern von der Handbewegung her waren es Multimeter in den Augen.
Bitte nicht zu Hause nachmachen. Multimeter sind im Auge total gesundheitsschädlich, habe ich gehört. Nein, mit einem Multimeter dann geguckt haben an den Kontakten, wo ist jetzt ein Kontakt und wo ist jetzt keiner. Es
ist aber auch gemeint, dass man diesen Strom nicht sieht.
Und dann bei mir war es tatsächlich so, ich hatte dann tatsächlich zwischen zwei Kontakten eine Verbindung, die da nicht sein sollte. Das Blöde ist nur, die wieder wegzukriegen. Weil die war so, es gibt da so ein flexibles Kabel, wo man dann halt so Kontakte zwischen dem Kabel und der Platine löten muss. Aber unter diesem, also zwar zwischen dem Kabel und der Platine, da sammelte sich dann so Lötzinn.
Das da nicht hin sollte.
Und wenn dieses Lötzinn von einer Lötstelle auf die nächste quasi übergeht, weil es auch nicht so ganz passgenau zwischen dieser Folie oder zwischen diesem Konnektor und der Platine ist, dann entsteht da plötzlich ein Kontakt, der da nicht sein sollte.
Ja.
Und das bedeutet elektrisch halt Murks.
Ich habe ja die 16 schönsten Lötpunkte meines Lebens gesetzt. Hab mir das angeschaut, habe mich sehr gefreut.
Das klingt wie so ein Buchtitel.
Ja.
Die 16 schönsten Lötpunkte meines Lebens.
Ja, nee, also die waren grandios. Und dann habe ich nochmal drauf geguckt und habe festgestellt, naja gut, aber 180 Grad verdreht. Also habe ich die 16 schönsten Lötpunkte meines Lebens auch wieder entlötet.
Und die 16,
und die 16 hässlichsten Lötpunkte meines Lebens hinterhergesetzt. Okay.
Und dann hat es funktioniert.
Nicht. Damit. Also das gute Stück fährt bei mir hoch. Also der Access Point fährt hoch. Der zeigt mir auch was an, aber er sieht die ganzen Displays nicht. Mm. Die ganzen Displays sind nicht. Was sehr, sehr gemein. Aber den Access Point nicht davon abgehalten hat, mir trotzdem alle Displays anzuzeigen, mhm, die Software, weil die irgend so ein Meshing da rein implementiert haben. Das heißt, mein Access Point hat übers WLAN einen anderen Access Point gesehen, mhm, und hat nachgefragt, ey, wen kennst du? Mhm. Und dann habe ich eine Stunde lang mich drüber gefreut, wie alles so semi-gut funktioniert. Nur, mhm, um dann damit nach Hause zu gehen, wo auf einmal keine anderen Access Points mehr im WLAN waren. Ah. Und da war Ende.
Stimmt, genau. Das war auch noch so, ja, eine Quelle für Verwirrung. Warum kann ich jetzt mit meinem Access Point nicht da was Neues auf dieses Tag schreiben? Weil das eigentlich unter der Kontrolle eines anderen Access Points, mhm, war. Mhm. Das war dann natürlich, ja, auf so einem kleinen Raum, wie in der machbar, war das dann auch manchmal eine Quelle von Irritation. Gerade wenn man halt noch nicht mit dieser Software interagiert hat oder noch nicht so ganz genau, wir wussten ja, oder viele von uns wussten ja jetzt noch nicht so ganz genau, wie das alles miteinander interagiert.
Genau, also die vorher erwähnten Sarah, Paul, Tim und Arnim, die wissen genau, wie ich in meinem Lehrauftrag über Toleranzen auf elektronischen Schaltungen gesprochen habe. Und ja, fürchterlich, wenn man halt wirklich nicht, so ist nur so ein bisschen daneben. Und ich hatte selber die Situation, ich hatte eine Verbindung auf meinem Modulchen und ich dachte so, ach, verflixte Axt, da hast du einen Kurzschluss drin, und dann gucke ich mir ein bisschen genauer und schaue auch mal in die Schaltpläne rein und stelle fest, ja, Moment, ja, da ist eine Verbindung, aber die soll da auch sein, das ist kein Kurzschluss, der da nicht hin soll, sondern da liegt wirklich ein Stückchen Kupfer drunter, das da hin soll, und deswegen ist da, also man musste da in zwei Richtungen aufpassen.
Ja, ja. Ja, nee, also ich hatte, ich habe da auch mehrere Anläufe gebraucht, also erstmal das zu löten, das Versuchen zu beheben, was nicht funktioniert hat, weil nachdem zwei Lötstellen irgendwie überbrückt waren, waren es dann am Ende irgendwas zwischen 4 und 6, das dann versuchen zu entlöten, dann nochmal neu zu löten, was dann auch nicht ging, und am Ende so dieser dreitägigen Veranstaltung, es ging ja von Freitag bis Sonntag, am Ende hat mir persönlich geholfen ein Chaoswesen, das dann für mich den Lötjob dann fertig gemacht hat, und dann hatte ich tatsächlich auch einen Access Point, den ich mit nach Hause nehmen konnte.
Ich will auch einen.
Wir können ja nochmal reingucken. Es soll auch, also richtig, eins der herausfordernden Dinge war ja diese flexible Leiterplatte, die so ein, zwei Lötversuche durchaus mal mitmacht, aber dann irgendwann halt auch aufgibt. Und Spatzen zwitschern von den Dächern, dass es dann noch mehr geben soll. Also wir werden nochmal nachproduzieren. Also falls jemand uns hört und noch zu Hause mit diesen flexiblen Leiterplatten kämpft, es wird mehr geben.
Es könnte sein, dass es mehr geben wird, möglicherweise unter Umständen.
Ja, genau.
Wir wollen ja nicht zu viel versprechen.
Nee, aber so ein bisschen schon. So ein bisschen Hoffnung schon machen kann man ja.
Ja. Apropos Hoffnung, wenn hier der Techniker...
Ich dachte, jetzt kommt schon die nächste Überleitung wieder.
An die Mailingliste schreibt, während wir eine Radiosendung aufnehmen.
Ja.
Hey, sorry, liebes Radio, ihr müsst mal wieder als Test herhalten.
Ach so.
End of Mail.
Ja gut, mein Gott. Was testet. Ich glaube, es wurde nur getestet, dass der Mailversand wieder funktioniert, weil während wir hier sprachen, tatsächlich auch in der Vorbereitung gerade, hatten wir so ein bisschen leicht Schock und Angst, weil unser Pad war kurzzeitig weg, weil da wurde einmal feucht durchgefeudelt und alles wieder auf den aktuellsten Stand gebracht in der Infrastruktur.
Ja.
Und diese Mail war, glaube ich, Teil des Ganzen.
Die ist ein gutes Zeichen, wir haben sie gekriegt.
Ja. Stimmt. Und
genau, Mailversand funktioniert, lieber Techniker, der du uns jetzt gerade nicht hören kannst.
Genau. Weil wir aufzeichnen.
Aber dann sei es hiermit eine leicht verspätete Nachricht, aber
danke
dafür. Ja, genau, danke dafür. Weil das ist ja auch so eine Sache, die man nicht unterschätzen sollte. Technik muss ja auch von Leuten sollte von Leuten gewartet werden. Nicht, dass wir dann wieder so Sachen haben wie, oh, wir müssen da mal die ganze Infrastruktur runterfahren, weil wir haben da eine Sicherheitslücke drin.
Mhm.
Also ist ja.
Oder die ganze Infrastruktur fällt von selbst runter, weil der Strom weg ist. Hatten wir auch in einem kleinen Teil Berlins letzte Woche.
Ah. Wegen Schnee und Eis oder?
Nee, wegen, es gibt Neubauten und Neubauten möchten an Stromnetze angeschlossen werden und das macht man ungern unter Last und deswegen wird halt bums, kurz ein Minütchen der Strom weg. Kurz
abgeworfen.
Ja. Aber ist alles wieder hochgefahren.
Lastabwurf, wie bei den Ballonfahrern. Gut, ja. Jo. Apropos Ballonfahrer.
Eine Überleitung.
So ähnlich wie reim dich oder ich fress dich. Nein, ich habe tatsächlich auch keine Überleitung, aber es gibt neue Urteile.
Ja.
Kommen wir doch mal zu juristischen Dingen. Es gibt Urteile.
tatsächlich eine auffallende Menge an selbigen.
Mhm.
Also zum einen, wir hatten vor ziemlich genau 2 Jahren, am 13.12. haben wir es gesendet, ein Kraus im Radio, wo wir relativ am Anfang über heise.de, Quad9 verliert vom Landgericht Hamburg und Quad9 Widerspruch gegen Gerichtsurteil hatten als Shownotes.
Ah, ist das schon wieder 2 Jahre her? Das ist
2 Jahre her.
War das Hamburg? Nicht Leipzig?
Hamburg. Also vor 2 Jahren war es Hamburg.
Ach was.
Ja, genau. Und Gerichtsprozesse jetzt sind alles andere als schnell.
Klar.
Hat jetzt 2 Jahre gedauert und nach 2 Jahren, turns out.
Na?
Gewonnen!
Ah ja, genau. Also dieses Gericht von vor 2 Jahren wurde, das Urteil von vor 2 Jahren wurde wohl kassiert und jetzt sind DNS-Anbieter doch nicht für die Urheberrechtsverletzung verantwortlich, die irgendwo in der Nähe ihrer Infrastruktur passieren könnten.
Nein.
Ja, also wenn ich ein Telefonbuch schreibe, bin ich nicht zwingend dafür verantwortlich, wenn jemand dieses nimmt und jemanden anruft.
Und der am anderen Ende da böse Dinge erzählt und macht.
Ja.
Genau. Was Honigmusik ins Telefon singt.
Also ich bin vielleicht mehr dafür verantwortlich, wenn ich dieses Telefonbuch nehme und körperlich werde.
Bitte nicht.
Aber das ist auch nicht der Telefonbuchverlag.
Das ist echt schon 2 Jahre her, verrückt. Ja genau, ja. Also kassiert hat es jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Dresden. Und das ist jetzt auch final, also keine Revision und Berufung zugelassen.
Ja, genau, Dresden war es.
Und genau, also hier, um das nochmal zu wiederholen, da ging es also darum, dass Sony in dem Fall gegen Quad9 geklagt hatte, dass die ja wohl dafür verantwortlich sind, wenn sie Adressen zu bösen Songs zu illegal kopierten Songs auflösen.
Mhm.
Und aus irgendwelchen Gründen haben die im ersten Gericht das für richtig gehalten. Es wurde geklärt, dass da gab es ganz schöne juristische Formulierungen in dem Dokument. Die haben mir gut gefallen.
Hast du ein Beispiel dafür? Böse Frage.
Da war sowas wie, die sind nicht maßgeblich beteiligt am, also es ging dann drum, ja, die sind schon irgendwie, das hat schon irgendwie was damit zu tun, dass es dieses Telefonbuch gibt, dass man darauf zugreifen kann, aber das hat jetzt, das leistet jetzt irgendwie keinen signifikanten Beitrag. Aber die genaue Formulierung kriege ich nicht mehr zusammen, aber okay. Fand ich ganz.
Also
ganz
weil es geht ja dann bei solchen Sachen auch immer so um sowas wie Störerhaftung und ja, sowas, ne? Ja.
Nicht ursächlich beteiligt war, glaube ich, irgendwie sowas. Ja. Also genau, das sind sehr gute Nachrichten für Quad9, auch für mich, weil ich die nämlich benutze.
Ah, okay. Wobei es natürlich jetzt wohl vielleicht noch nicht ganz final ist, weil zumindest Sony will die Entscheidung wohl nicht hinnehmen, heißt es in diesem Netzpolitik-Artikel, und könnte eventuell noch beim Bundesgerichtshof noch eine Nichtzulassungsbeschwerde, also gegen diese nicht zugelassene Revision,
einlegen. Ja, das klingt aber so, als würde das noch viel, viel länger dauern. Man muss ja quasi erst mal 2 Jahre warten, bis sie dann in Revision gehen dürfen oder so. Ja. Ja, spannend, was da so los ist. Weiß auch nicht, ob Quad9 da irgendwie ein gutes Ding zum Exempel statuieren ist. Naja.
Wieso jetzt? Was?
Man kann sich, glaube ich, an anderen Organisationen abarbeiten, die tatsächlich mehr mit Urheberrechtsverletzungen zu tun haben und davon auch mehr profitieren als ein DNS-Anbieter.
Naja, also ich meine letztendlich aus Sicht von so einem Unternehmen wie Sony ist es natürlich schon relevant, ob du auch so einen DNS-Betreiber mit in die, ich sag jetzt mal ganz unjuristisch, Haftung nehmen kannst, mit in die Verantwortung ziehen kannst für solche Dinge, weil das natürlich da ein Werkzeugkasten für, wie kannst du gegen tatsächliche oder vermeintliche Urheberrechtsverletzungen halt vorgehen, natürlich erhöht oder ausweitet.
Ja.
Also insofern, aus Sicht von Sony macht es total Sinn, das zu tun. Ob das jetzt technisch so richtig ist, gegen den DNS-Betreiber vorzugehen, der, wie Knurps ja schon gesagt hat, eigentlich nichts anderes ist als ein Telefonbuch, und was dahinter passiert, ist eigentlich nicht Aufgabe des DNS-Betreibers, ist dann wieder die andere Seite. Insofern, das ist durchaus zu begrüßen, dieses Urteil an der Stelle.
Was haben wir noch? Andere schöne Urteile. Also ich hatte ja vorher gesagt, es ist eine Häufung an Urteilen gefallen.
Mhm.
Die Schufa, glaube ich, wurde so ein bisschen,
eingegrenzt eigentlich und mal, also nicht, in, ja doch, doch, ich glaube, man kann sagen, so in Schranken gewiesen.
Ja.
Also es ist mal, ich glaube, gab es das nicht schon mal, aber es ist mal wieder entschieden worden und dass so ein automatischer Score nicht alleine darüber entscheiden darf, ob jemand jetzt einen Kredit kriegt oder nicht, sondern dass am Ende jeweils noch ein Mensch darüber mitentscheiden muss. Das ist, glaube ich, ein Ding, was generell spannend ist, dass Maschinen eben nicht über Menschen entscheiden sollen. Das ist an der Stelle mal wieder gesagt worden, rechtlich durchgesetzt. Ich meine, ich bin da auch kein Ding, stelle fest, dass da mal wieder ein Urteil so gefallen ist, wie man es sich hofft.
Jo. Ja, gerade wenn halt bei diesem Scoring ganz viele Faktoren irgendwie mit einfließen, auf die man teilweise ja gar keinen echten Einfluss hat.
Richtig.
Also ja. Wir hatten das ja, glaube ich, in der Vergangenheit auch schon mal gesagt, dass da manchmal auch so Sachen einfließen wie, in was für einer Gegend wohnst du?
Ja. Ja, klar. Also was mich in diesen Artikeln, die über das Urteil jetzt berichten, immer so ein bisschen auffällt, ist ein automatischer Score allein, dieses Wort allein darf nicht. Also da ist noch nicht so richtig klar, okay, hier darf der automatische Score jetzt zu 99,99% entscheiden und das restliche 0,1%chen macht dann ein Mensch.
Ja, hier steht auch noch ausschlaggebend mit drin. Darf nicht ausschlaggebend sein, aber ja, ist schon ein bisschen schwammig.
Ja, ich glaube, das sind so Dinge, die einfach in der Gesellschaft insgesamt noch eine Weile diskutiert werden. Auch bewegen, also glaube ich nichts Statisches.
Beziehungsweise wo dann halt jetzt auch die JuristInnen da entsprechend sehen werden, was bedeutet das?
Genau, das ist einfach ein Thema, was spannend ist, was auch relevant ist für verschiedenste Bereiche des Lebens und was deswegen wahrscheinlich auch immer wieder mal diskutiert werden wird in verschiedensten Richtungen.
Mhm. No? Ja. Und zum Beispiel die Schufa sieht insofern so ein bisschen Resultat für sich daraus, dass sie ganz, ganz marketingmäßig sagt, ja, das überwiegende Feedback unserer Kunden lautet, dass ja sie ihre Entscheidungen nicht in aller Regel allein entscheiden, also dass der Schufa-Score allein zwar wichtig ist für sie, aber in aller Regel nicht allein für sie für den Vertragsabschluss entscheidend sei. Ja. Also quasi so, ja, wir müssen eigentlich nichts ändern, weil es ist ja jetzt schon so, dass er nicht ganz allein entscheidend ist.
Es ist halt auch so eine Sache der Perspektive. Wir hatten vorher gesagt, aus der Sicht von Sony ist es völlig normal, gegen den DNS-Provider anzugehen. Aus der Sicht von dem Rest der Menschen vielleicht nur bedingt, aber ich meine, aus der Sicht der Schufa machen die natürlich auch durchaus sinnvolle Dinge. Und es gibt jede Menge Leute, die nutzen deren Dienste und da sind mit Sicherheit auch sinnvolle Sachen dabei und sinnvolle Perspektiven dabei und deswegen ist es halt ein bisschen differenziert und differenzieren kann, glaube ich, nicht schaden.
Ja, ich wollte eigentlich eher darauf hinaus, dass es halt so ein bisschen wirklich so Marketing-Sprech ist. Also wenn man das mal zur Grundlage nimmt, wie die Schufa das sieht, dann klingt das ja so wie, schön, dass sie das gerichtlich festgestellt haben. Es ist ja quasi eh schon so.
Wir zwingen niemanden uns zu nutzen.
Wir müssen, und es ist ja eh, der Score alleine ist ja eh nicht ausschlaggebend alleine, deswegen, aber insofern, und wir und unsere Kunden entsprechen dem ja, wir müssen ja da nichts ändern.
Genau.
Könnte man jetzt daraus lesen als...
Ja. Wir machen mal so weiter wie bisher, weil es ist ja, gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen.
Genau, da wird man dann mal schauen, inwiefern das wirklich so ist und ob die Schufa nicht dann doch mal Dinge noch ändern muss. Zumindest das Gerichtsurteil scheint das ja ein Stück weit auch jetzt. Ja.
Wir hatten noch, wobei jetzt geht es raus Richtung Europa.
Europa.
Da gab es jetzt, war jetzt kein Gerichtsurteil, sondern eine Entscheidung.
Ich wollte hier gerade Europa. Ding, 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 ding. Aber ich muss mir dann doch verkniffen.
Ja. Europa.
Ich habe aufgepasst. Die digitale Brieftasche. Mhm. Was macht die? Was ist denn da passiert? Knops, was ist denn da passiert? Ich habe das überhaupt nie mitbekommen.
Die ging ja schon, wir hatten ja schon mal so den Ansatz einer digitalen Brieftasche. Wie hieß das Ding?
ID-Wallet?
Ja.
Ah, das war deutsch, ne?
Das war deutsch, Ding. Richtig, genau.
Und hier geht es da um den digitalen Euro? Nee, eIDAS.
Das ist im Prinzip so ein elektronischer Ausweis, aber diesmal jetzt eben... Auf europäischer Ebene, die digitale Brieftasche. Wobei ich glaube, also ich stecke in dem Thema auch nicht tief drin. Ich bin jetzt kein eIDAS-Spezialist, aber es soll halt so ein bisschen Wallet werden und Infrastruktur und mal gucken, was da noch so alles kommt. Also ich weiß, dass da teilweise eben schon Standardisierungen stattfinden und dass da schon seit einer ganzen Weile darüber diskutiert wird. Nicht erst seit ID-Wallet, das ging auch davor schon. Es gab davor schon Standards in dem Bezug und es gab davor auch schon Diskussionen vor der ID-Wallet. Aber das ist jetzt nochmal hochgekommen und es ist ein Thema, was auch schon wieder seit langem diskutiert wird und wo es jetzt eine Entscheidung gab. In, ich glaube in Brüssel. Europa klingt sie nach Brüssel. Und es gibt jetzt eine EIDAS 2.0-Verordnung, die so sagt, naja, jetzt mal Butter bei die Fische, 2026, glaube ich, soll jeder Staat seinen Bürgern sowas anbieten. Und bis 2030 wollen wir so weit sein, dass so eine grobe Mehrheit das dann auch hat. Wie es da so ist in Europa, technische Details sind da, glaube ich, nur bedingt drin. Aber so eine Umsetzung geht halt nicht ohne Technik und ohne Details. Und so das ist erstmal die grobe Richtung ist da gesetzt.
Ja, da wird man so ein bisschen gucken müssen, wie das dann wieder ist. Es gibt da tatsächlich auch eine Logbuch-Netzpolitik-Folge von vor kurzem mit Thomas Lohninger, der da so ein bisschen auch Einblick gibt in diese ganze europäische Gesetzgebung bezüglich EIDAS und Chatkontrolle. Ja. Und dass man da auch ein bisschen gucken werden muss, weil da so diese QWAX, wo irgendwas mit Zertifikaten und so vorkommen und das hat wohl sehr viel damit zu tun, dass dann die Telefone potenziell, also die dann, ne, wo dann vielleicht potenziell eine App draufkommt und so und dass die dann potenziell gewissen Zertifikaten der Staaten vertrauen müssen.
Was man ja auch schon im Zusammenhang mit der Chatkontrolle schon mal gehört hat, dass Staaten Zertifikate ausstellen, was glaube ich in anderen Staaten durchaus auch schon gang und gäbe ist, dass Staaten Zertifikate ausstellen und wo im verschiedensten Folgen Logbuch-Netzpolitik und andere auch schon mal drauf eingegangen wurde, was denn das so für Folgen hat, wenn Staaten Zertifikate ausstellen. Also insgesamt, glaube ich, ist da ein Stück Infrastruktur am Start, ja?
Also das Zertifikate ausstellen ist ja nicht das Problem.
Nee, genau.
Also ein Problem wird es dann, wenn Hersteller per Gesetz dazu verpflichtet werden, gewissen Zertifikaten zu vertrauen und man auch als Benutzer keine Möglichkeit hat, das irgendwie abzuwenden. Ja? Weil es gibt halt vielleicht gewisse Staaten, da will ich nicht einfach jedes Zertifikat von denen vertrauen.
Ja, richtig. Und das ist so ein Ding, was natürlich in verschiedene Richtungen Möglichkeiten eröffnet. Und da hast du genau richtig gesagt, wir müssen jetzt mal schauen, wie sich das so entwickelt. Das, glaube ich, ist was jetzt die nächsten Monate fällig. Einfach mal so zu gucken, entwickelt. Und wenn irgendwas in Richtungen geht, die halt dann wirklich bedenklich werden, so, auch mal.
Was heißt denn hier wirklich bedenklich? Das klingt das ist so. Halt,
man weiß es ja nicht. Und man hat ja durchaus die Hoffnung, also da entsteht ein Stückchen Technologie und das macht Dinge möglich. So wie das Internet auch. Das Internet macht ja auch Dinge möglich, was ja durchaus sinnvoll ist. Und wir hatten auch, ich glaube, es war auch die letzte Logbuch-Netzpolitik-Folge, ging so ein bisschen um die Richtung, dass man immer so ein bisschen gucken muss, was ist denn am Ende Gewinn? Und das Internet macht bei allem, was es möglich macht, natürlich auch Dinge möglich, wie Copyright-Verletzungen, wie wir beauftragen irgendwelche Verbrecher im Darknet Dinge zu tun, die nicht lustig sind und so weiter. Also es hat alles zwei Seiten und vielleicht nicht nur zwei, sondern auch mehr. Es ist alles irgendwo im analogen Bereich. Und am Ende brauche ich eine Abwägung. Möchte ich jetzt diesen Nutzen haben mit den Risiken, die dabei entstehen?
Und gibt es nicht vielleicht noch eine andere Lösung?
Auch das, ja.
Ja. Ich glaube, zu dem Thema oder auch generell zu diesen europäischen Themen, es hilft auf jeden Fall, netzpolitik.org zu verfolgen, was da so auch rumkommt in nächster Zeit. Gerade zu den Themen EIDAS und Chatkontrolle und auch Logbuch Netzpolitik als Podcast sind da auch immer ganz gut informiert.
Genau. Und du hattest ja mal gefragt, was kann da Schlimmes passieren? Da haben wir noch einen schönen Link im Pad.
Mit Daten, die irgendwie plötzlich irgendwo landen?
Wenn man Daten hat, dann und wenn die existieren, weil die gesammelt wurden, irgendwo in einem Stückchen Infrastruktur.
Dann, wenn Daten existieren, entstehen Begehrlichkeiten und dann sind auch so die fiesen Hacker tatsächlich auch nicht weit. Ja, hat jetzt mit Politik und Regierungsprojekten gar nicht so viel zu tun, aber es gibt da diesen privaten Anbieter 23andMe.
Schöner Name.
Ja, der eine oder andere kennt sie vielleicht, weil das ist ein Dienst, wo man, da kann man, ich glaube, seinen Speichel hinschicken und dann kriegt man da so eine Genauswertung und kriegt dann zum Beispiel gesagt, zu wie viel Prozent gehörst du welcher Ethnie irgendwie an, welchen biologischen Hintergrund hast du so und wie viel Stufen bist du mit Adam und Eva? Nee, ich glaube, das steht da nicht drin, aber so sinngemäß, dass man so seinen genetischen Fingerabdruck und du hast so viel Risiko, glaube ich, für bestimmte Krankheiten, glaube ich auch. Kann man da alles irgendwie hinkriegen? Was die natürlich dafür machen müssen, die müssen das irgendwie analysieren.
Ja. Und das sind ja schon Daten, wo man gerade in der DSGVO unter den Gesundheitsdaten durchaus spannenden und nicht ganz unkritischen Daten liest.
Ja, so sind höchstpersönliche Daten an der Stelle, ja. Und da sind irgendwie Dinge passiert, die da lieber nicht passieren sollten, nämlich sind da wohl von 6,9 Millionen Menschen Daten entwendet worden bei 23andMe. Also entwendet ist natürlich immer so ein bisschen platt ausgedrückt, weil die Daten wurden im Zweifel halt einfach kopiert.
Ja,
ja, aber
sind halt woanders. Die sind nicht weg.
Genau, aber was haben wir damit?
Aber es war eigentlich ja ursprünglich ganz schön wenig. Es war ja völlig harmlos, 0,1% der Daten.
Ach Mensch.
Ist ja nichts.
Das heißt,
das ist ja ein Tausendstel.
Das, also 0,1%, ich kann jetzt gerade nicht so stark im Kopf rechnen, also okay.
Ja. Also waren wohl so die ersten Meldungen, ja, ganz harmlos. Es waren nur 0,1% der Daten. Und irgendwann am Ende turns out, es waren wohl doch 6,9 Millionen.
Ich würde sagen, da wären ja 0,1% zufällig 0,1% der Bevölkerung, Menschheit.
Also es gibt wohl 14 Millionen Nutzerprofile bei 23andMe.
Okay.
Okay,
das so viel. Wurde da geschrieben und da wären 0,1% 14.000. Und dann ist es halt wie die Wurstscheibchenpolitik. Und wenn irgendwer mit nachweisen kann, dass es dann doch mehr ist, dann gibt man halt zu, ja, war ein bisschen mehr. Ja, ein bisschen mehr als 14.000 waren es vielleicht doch. Und am Ende sind wir jetzt bei
6,9 Millionen angekommen. Waren es 4 oder waren es 14 Kreditkartendaten bei Motel One neulich?
Ja.
Ich weiß auch nicht, ob es da noch ein Update gab, aber da gab es ja auch ein größeres Datenleck. Ja, aber also bei 23andMe, wie gesagt, ja, das ist, also ärgerlich ist noch sehr euphemistisch ausgedrückt. Das sollte einfach nicht passieren. Nee. Liegt wohl aber mindestens mal zum Teil auch ein bisschen daran, an der Faulheit der Menschen selber.
Jo.
Also.
Und da halt für alle, die irgendwo Entscheidungen treffen und Infrastrukturen bauen, das Einzige, was dagegen hilft, ist, diese Infrastrukturen resilient und sicher zu bauen.
Moment. Worauf ich hinaus wollte, ist, es lag wohl zum Teil daran, dass Menschen ihre Passwörter wiederverwendet haben. Also, dass der mindestens mal ein Teil des Angriffes darauf beruhte, dass Menschen bei anderen Diensten genau dasselbe Passwort verwendet haben, das dort erbeutet wurde. Und das hat dann blöderweise auch bei 23andMe funktioniert.
Ja.
Und
auch da wieder, Infrastrukturen geben Dinge her. Es gibt Zwei-Faktor-Authentifizierung und schwupps, ist völlig egal, wenn Menschen die gleichen Passwörter überall verwenden. Wenn Infrastrukturen gebaut werden, sollten die so gebaut werden, dass nach dem Stand der Technik und nach dem Stand dessen, was man da an Daten hat, das halt so safe ist, dass man gut schläft. Das ist, glaube ich, immer so mein Kriterium beim Bauen von Dingen.
Und Passwörter sollten nicht im Klartext gespeichert werden und man sollte nicht bei allen Diensten dasselbe Passwort verwenden.
Und man sollte testen, dass die Backups wieder zurückgespielt werden können und man sollte zusehen, dass Backups nach dem Backup nicht mehr verändert werden können. Und dass die Backups hinter Schranken liegen, sodass dass nicht jeder rankommt. Dass Backups hinter Schranken liegen sollten, sodass nicht jeder rankommt, weiß, glaube ich, seitdem dann Schlüssel wegkam, auch Microsoft. Das haben wir jetzt nicht im Patch stehen, aber.
Das war mir jetzt ein bisschen sehr, sehr weit ausgeholt. Ich wollte erstmal vor allem darauf hin, dass halt, liebe Leute, benutzt nicht überall dasselbe Passwort, sondern nutzt unterschiedliche Passwörter, die am besten auch ausreichend schwierig sind. Und damit ihr euch die merken könnt oder nicht merken müsst, benutzt gerne auch ein Passwort. Manager.
Und nein, eine 1 hinten anhängen ist nicht ausreichend.
Yep. Und auch nicht die Jahreszahl um 1 zu erhöhen ist auch nicht ausreichend. Nee. Ja.
Es gibt Passwort-Manager.
Genau. Gut. Wolltest du jetzt auf die Sache mit Microsoft noch irgendwie hinaus oder eher nicht?
Ich kann es, nachdem ich jetzt den Bogen dahin geschlagen habe, ja nochmal kurz erwähnen. Es gab da so einen Key von Microsoft, der sich in einem Backup fand, das Menschen gefunden haben, wo es nicht gefunden werden sollte. Und irgendwie ist es seitdem ein Schlüssel, der nicht draußen sein sollte, zumindest nicht mehr so geheim, wie er sein sollte.
Okay.
Nähere Details müsste ich jetzt auch dann raus
suchen. Ist das so eine Art suchen.
War das nicht, ist das nicht der Grund dafür, dass ich jetzt immer zu sagen muss, wenn ich nach GitHub pushe, dass ich dem Server da vertraue, weil die irgendwann mal alle ihre Schlüssel neu ausrollen mussten, weil die alten halt. Also das war wohl so ein Masterkey, der da rumging. Ich weiß jetzt nicht mehr, da gab's mehrere, weil Microsoft mehrere Stories gleichzeitig. Ich weiß, einer war so ein Azure Cloud Masterkey, womit sie quasi auch einmal die 2/3 aller Kundenaccounts aufmachen könnten, theoretisch. Und das andere war ein GitHub Masterkey. Das war auch so.
Ja.
Okay.
Also da ist noch nicht gesagt, dass irgendwas Schlimmes passiert ist, aber die Möglichkeit besteht, wenn das Ding nicht ganz geheim
ist. Weil wie das mit Generalschlössern immer so ist, man hat potenziell Zutritt zu Dingen, wo man nicht hin sollte und dann muss man erstmal alle Schlösser wechseln und ja.
Genau. Vielleicht noch einen ganz kleinen Bogen zurück zu 23andMe. Also so ein Masterkey ist zwar schwer auszutauschen, kann man aber austauschen. Das Problem bei biometrischen Daten ist, die kann man nie austauschen. Ne? Also, ja. Also wenn die DNA-Sequenz einmal offen ist, dann ist das halt so. Also ein Fingerabdruck kannst du auch nicht mehr austauschen. Das ist dann...
Also außer allen Science-Fiction-Filmen.
Die dann meistens nicht gut ausgehen.
Das ist richtig, ja. Sind dann meistens eher Dystopien.
Ja, also ja. So die Fliege oder so.
Ich glaube, wir müssen so langsam zum Ende kommen.
Ja, machen wir doch. Mein Screenshot
geht auch schon rein. Es endet ja langsam das Jahr. Wir haben ja, glaube ich, auch schon beim letzten Mal erwähnt, es wird dieses Jahr wieder einen Kongress geben. Nämlich den 37C3. Die Ticketvergabe ist soweit relativ weit gediegen schon.
Ich glaube, jeder in dem Umfeld, das ich kenne, der ein Ticket haben wollte, hat eins gekriegt.
Ja, und ja, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, auch bei uns. Es wird auf jeden Fall sehr spannend. Wir werden uns dieses Jahr mit einer neuen alten Location auseinandersetzen müssen. Da mal ein bisschen schauen, was kriegen wir da auf die Beine und in welchem Zeitrahmen und wie das Ganze überhaupt werden wird in Hamburg statt in Leipzig. Weil bislang haben wir ja als Chaos-Treff waren wir ja in Leipzig unterwegs und auf dem Camp. Ja,
richtig. Ich war auch tatsächlich nur auf Leipziger Kongressen bis jetzt.
Ah ja. Nee, Hamburg kenne ich, aber wird auf jeden Fall spannend, wie man jetzt quasi das, was in Leipzig entstanden ist, also wie sich das jetzt auf Hamburg überträgt oder was vielleicht auch einfach anders sein wird.
Ja. Genau. Also, ich bin auf Hamburg gespannt. Ich habe es noch nie gesehen. Doch, Hamburg habe ich schon gesehen, aber nicht den Kongress dort.
Ja. Also potenziell möglicherweise gibt es noch Tickets unter tickets.events.ccc.de. Und ansonsten wird es auf den CCC-Seiten dann auch wieder Streaming geben.
Nö. Nein? Nein, Tickets sind nicht mehr verfügbar.
Ah, ja, dann gibt es keine Tickets mehr.
Kurz vorher eine Ticketbörse oder so, aber ja. Hotelzimmer gibt es vermutlich auch nicht mehr.
Doch.
Ja, hat geklappt, ja. Ja. Und Hamburg ist groß genug, meinst
du? Hamburg ist groß genug. Mir ist bekannt, dass es noch Hotelkontingente auch gibt. Also
schön.
Also insofern. Aber Streaming wird es geben, weil du da so mit Nein reingekretscht bist, weil du ja eigentlich Tickets meintest.
Achso,
nein. Also Streaming wird es geben für die zu Hause bleiben oder zu Hause bleiben müssen.
Es wird auch so ein paar dezentrale Sachen wieder geben.
Mit
schöne Grüße in die Hölle.
Ja, ja. Genau.
Gut. Spielen wir hier noch einen Rausschmeißer oder wie?
Können wir machen.
Sind drei. Du willst auch nur wieder unsere Stimmen beschleunigen.
Machen wir doch.
Komm. Ja, ihr habt gehört, das Chaos im Radio, die letzte Sendung des Jahres 2023. Wir werden auch nächstes Jahr wieder Chaos machen, jeden zweiten Montag im Freien Radio Potsdam. Immer noch auf UKW 88,4 in Berlin und 90,7 in Potsdam oder auf DAB Plus, FR-BB und 24/3. Hinterlasst uns Grüße, sendet uns Weihnachtsgrüße an radio@ccc-p.org und ansonsten wünschen wir euch eine wunderschöne Weihnacht. Vielleicht sehen wir uns auf dem Kongress in Hamburg. Wenn nicht, rutscht gut rein. Und bis das Jahr. Und ihr hört jetzt noch abschließend einen winterlichen Titel, auch wieder mit einer Creative Commons Lizenz von Audio Coffee, der Titel Winter Fun. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.